Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Wulff hat sich erstmals zu den Umständen eines privaten Darlehens in seiner Zeit als niedersächsischer Regierungschef geäußert. Wulff war in die Kritik geraten, weil er den 500.000 Euro Kredit bei einer parlamentarischen Anfrage im niedersächsischen Landtag nicht erwähnt hatte. In einer Erklärung teilte er nun mit, es wäre besser gewesen, wenn er auf das Darlehen hingewiesen hätte. In der Sache hatte und habe er nichts zu verbergen.
Die Standarte auf dem Schloss Bellevue zeigt es an. Der Hausherr, Bundespräsident Christian Wulff, weilt in Berlin. Aber ein Statement vor der Kamera zur umstrittenen Kreditvergabe durch eine befreundete Unternehmergattin gab es nicht. Für die Finanzierung seines Hauses hatte er ein Darlehen zu günstigen Konditionen erhalten, auf eine Anfrage im Landtag von Hannover aber darüber geschwiegen. Am frühen Nachmittag dann heute immerhin eine schriftliche Erklärung des Präsidenten zu der Affäre. Darin heißt es: Ich erkenne an, dass ein falscher Eindruck entstehen konnte. Ich bedauere das. Es wäre besser gewesen, wenn ich auf die Anfrage der niedersächsischen Abgeordneten im Landtag über die konkreten Fragen hinaus auch diesen privaten Vertrag mit Frau Gerkens erwähnt hätte. Eine erste Reaktion der Kanzlerin war durchaus positiv.
Diese Erklärung heute, würde ich sagen, ist wichtig und hat nochmal zur Klarheit beigetragen.
Auch die SPD zollt dem Präsidenten Respekt.
Ich begrüße sehr, dass der Bundespräsident sich entschuldigt hat. Das verdient Respekt. Jeder kann Fehler machen.
Für die Linke allerdings ist die Affäre noch nicht ausgestanden.
Die Grundfrage ist, haben diese engen Freundschaften zum Beispiel zu Herrn Maschmeyer, zu Herrn Gerkens dazu geführt, dass politische Entscheidungen in der einen oder anderen Richtung ausgefallen sind? Und dazu möchte ich gerne eine öffentliche Erklärung haben.
Die Unterlagen über den Kreditvertrag hat der Präsident übrigens zur Einsicht für Journalisten bei einem Bonner Rechtsanwaltsbüro hinterlegt.
Zu der Erklärung von Bundespräsident Wulff direkt aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Der Druck auf Christian Wulff, sich zu den Vorgängen zu äußern und zumindest ein Bedauern zu bekunden und einen Fehler einzugestehen, dieser Druck wurde auch aus der CDU in den letzten Tagen und Stunden immer stärker. Eher kühl fiel zunächst die Unterstützung und dann heute die Reaktion der Bundeskanzlerin auf Wulffs Eingeständnis aus. Angela Merkel wollte eines nicht, ein weiteres Problem neben dem schwächelnden Koalitionspartner FDP. Diesen Druck hat Christian Wulff gespürt und sich zu der Erklärung entschlossen, auch um weiteren Schaden vom Amt des Bundespräsidenten abzuwenden. Sein persönliches Ansehen jedoch ist, so sehen es hier viele Beobachter, nun angekratzt. Wenn jetzt aber nicht noch weitere Details dieser Kreditvergabe bekannt werden, dann dürfte der Präsident diese Affäre überstehen. Zurück nach Hamburg.
Mit Spannung wird bei der FDP das Ergebnis des Mitgliederentscheids über den Kurs der Euro-Rettung erwartet. Es soll morgen vorliegen. Die Parteimitglieder konnten darüber abstimmen, ob die FDP den geplanten dauerhaften Rettungsschirm ESM mittragen soll. Der designierte Generalsekretär Döring rief die Partei auf, das Ergebnis unabhängig vom Ausgang geschlossen mitzutragen. Einem Zeitungsbericht, wonach der Entscheid an einer hohen Zahl ungültiger Stimmen gescheitert sei, wies die FDP umgehend zurück. Außenminister Westerwelle hat im Bundestag für das neue Afghanistan-Mandat der Bundeswehr geworben. In einer Regierungserklärung sprach er von einem Wendepunkt. Mit dem neuen Mandat soll der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan eingeleitet werden. Die SPD signalisierte Zustimmung. Kritik kam von den Grünen und der Linkspartei. Im Januar soll über das Mandat abgestimmt werden.
Außenminister Westerwelle und Verteidigungsminister de Maizière. Zwei Männer, ein Problem, Afghanistan. Sie beide warben heute für die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes und bemühten sich um Realismus.
Von der Korruption über die Menschenrechte bis zur Sicherheitslage. Nichts ist einfach in Afghanistan. Und doch steht Afghanistan heute da, besser als vor einem Jahr.
Weil die Truppenstärke reduziert werden und der Abzug beginnen soll, will auch die SPD dem Mandat zustimmen.
Das heißt nicht, dass wir jetzt einem naiven Optimismus verfallen. Viele Sorgen bleiben, manche haben sich verstärkt.
So geht das auch Linkspartei und Grünen, doch sie streiten darüber, ob deutsche Truppen in Afghanistan eine politische Lösung verhindern.
Wenn Sie das beenden wollen und eine wirkliche politische Lösung wollen, ist der Schlüssel, dass abgezogen wird, ist der Abzug der Bundeswehr der Schlüssel, um zu erreichen, dass es zu einer politischen Lösung kommen kann.
Dass Sie zu dem Wie hier praktisch nichts sagen, sondern einfach nur wiederholen, sofort raus und dann mal sehen, was passiert, das ist schon ein bemerkenswertes Stück an politischer Realitätsverweigerung.
Einen detaillierten Abzugsplan, wie ihn die Grünen wollen, findet dagegen der Verteidigungsminister unrealistisch.
Ein Abzug zu organisieren, ist so ungefähr das Komplizierteste, was es militärisch gibt. Oder um es in einem Bild zu sagen, von einem Baum runterzuklettern, ist manchmal komplizierter, als auf einen Baum raufzuklettern.
Im Januar wird der Bundestag über das Mandat abstimmen.
Nach knapp 9 Jahren haben die USA den Irakkrieg offiziell für beendet erklärt. In Bagdad rollten Soldaten symbolisch eine amerikanische Militärflagge ein. Bis zum Jahresende sollen die letzten US-Truppen das Land verlassen haben. Knapp 4.500 Amerikaner starben während des Krieges, Zehntausende Iraker verloren ihr Leben. An der Zeremonie nahm auch US-Verteidigungsminister Panetta teil. Er betonte, das Ziel eines sich selbst regierenden Irak, der für seine eigene Sicherheit sorgen könne, sei in greifbare Nähe gerückt.
Russland will die EU in der Schuldenkrise unterstützen. Das versicherte Präsident Medvedev nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Van Rompuy und Kommissionspräsident Barroso in Brüssel. Wie aus Diplomatenkreisen verlautete, könnte Russland über den Internationalen Währungsfonds bis zu 20 Milliarden Dollar bereitstellen.
Selten war er Ihnen so willkommen wie heute, Russlands Präsident Medvedev. Daher warteten Ratspräsident Van Rompuy und Kommissionspräsident Barroso auch ein wenig länger auf dem roten Teppich als sonst. Sie haben hohe Erwartungen an ihn in der Euro-Schuldenkrise. Wir unterstützen die EU im Rahmen der IWF-Konditionen und sind auch bereit, in den Euro zu investieren oder uns wirtschaftlich noch weiter zu engagieren. Beim Spitzentreffen wurde bekannt, dass Russland der EU mit rund 20 Milliarden Dollar unter die Arme greifen möchte. Weniger ergiebig dagegen die Gespräche über die jüngsten Vorfälle bei den Wahlen zum russischen Parlament. Wir sind besorgt über die Unregelmäßigkeiten während der Duma-Wahlen, wie die Wahlbeobachter und russische Medien berichteten. Wir sind besorgt auch über die Festnahmen von Demonstranten. Zwar versprach Medvedev, die Vorfälle zu prüfen, darüber hinaus aber verbat er sich die Einmischung in innere Angelegenheiten. Es gibt Extremismus und Ausländerfeindlichkeit in der EU, da darf man nicht auf einem Auge blind sein. Bei Menschenrechtsverletzungen brauche sich Russland keine Lektion erteilen zu lassen.
Angriff ist seine bevorzugte Verteidigung. Präsident Medvedev sieht sich auf Brüsseler Parkett als starker Mann, trotz Machtverlust im eigenen Land. In ihrer misslichen Lage bleibt der EU wenig anderes übrig, als leise Töne anzuschlagen, um den aufstrebenden Nachbarn Russland bei Laune zu halten.
Auch der russische Ministerpräsident Putin hat Vorwürfe der Wahlfälschung vehement zurückgewiesen. In einer mehrstündigen TV-Live-Sendung griff er zugleich die Opposition scharf an. Die Kreml-Gegner wollten mit ihren Protesten gegen den Ausgang der Parlamentswahlen Chaos im Land stiften. Putin rief dazu auf, ihn im kommenden Jahr zum Präsidenten zu wählen. Nur er garantiere Stabilität. Der 59-Jährige stellte sich bereits zum 10. Mal den Fragen der Bürger.
In Frankreich ist erstmals in der Nachkriegsgeschichte ein ehemaliger Staatspräsident verurteilt worden. Gegen Jacques Chirac, Staatsoberhaupt bis 2007, wurde eine 2-jährige Bewährungsstrafe verhängt wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte er in seiner Zeit als Bürgermeister von Paris Parteifreunde zum Schein bei der Stadtverwaltung angestellt. Chirac selbst musste im Prozess nicht aussagen. Ärzte hatten dem 79-Jährigen Gedächtnisstörungen attestiert.
Es ist ein historisches Urteil. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte Frankreichs musste sich ein ehemaliger Präsident vor Gericht verantworten. Viele rechneten mit einem Freispruch, den hatte die Staatsanwaltschaft gefordert. Zudem hatte Chirac die Stadt Paris zuvor schon außergerichtlich entschädigt, sodass diese darauf verzichtete, als Nebenklägerin aufzutreten. Doch von all dem ließen sich die Richter nicht beeindrucken, zur Genugtuung der Antikorruptionsorganisation, die den Prozess begleitete. Das ist eine starke Botschaft des Gerichts, das heute seine absolute Unabhängigkeit bewiesen hat. Chirac war während seiner Amtszeit als Präsident bis 2007 vor Strafverfolgung geschützt. Die Verteidigung argumentierte jetzt vor allem damit, dass die Scheinarbeitsverhältnisse fast 20 Jahre zurückliegen, vergeblich. Diese Gerichtsentscheidung wird hoffentlich nichts daran ändern, dass die Franzosen Chirac bewundern und seine historischen Errungenschaften würdigen. Der Ex-Präsident selbst nahm nach Angaben seines Anwalts das Urteil gelassen auf. Die Richter haben für eine Sensation gesorgt. Dass die Justiz der Politik so auf die Finger schaut, das ist man in Frankreich nicht gewöhnt. Dieses Urteil ist über den Fall Chirac hinaus ein Warnsignal für die gesamte politische Klasse des Landes.
Im Jahr 2050 soll bei der Stromproduktion in Europa kaum noch klimaschädliches Kohlendioxid frei werden. So fordert es EU-Kommissar Oettinger in seinem heute vorgelegten Energiefahrplan. Um auf die Kohle als Energieträger verzichten zu können, hält Oettinger eine effizientere Nutzung der Energie für unabdingbar. Ebenso den Ausbau der erneuerbaren Energien. Möglich sei aber auch der Einsatz von Atomkraft und die Speicherung von Kohlendioxid unter der Erde. Die Energiepreise würden wegen der nötigen Investitionen bis 2030 vermutlich steigen. Im Streit über das geplante Atommüllendlager hat Niedersachsen einen Kompromiss angeregt. Ministerpräsident McAllister schlug vor, den umstrittenen Salzstock Gorleben vom Jahr 2013 an nicht weiter zu erkunden. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Lemke, die SPD und Grünen geführten Länder vertritt, sprach von einem wichtigen Signal. Bundesumweltminister Röttgen hatte im November erklärt, bei der Suche nach dem Endlager gebe es keine Vorfestlegungen. Er beriet darüber heute erneut mit Vertretern der Bundesländer.
Auf eine bundesweite Atomendlagersuche haben sich Bund und Länder schon geeinigt. Doch sie streiten, ob der Standort Gorleben weiter erkundet werden soll. Am Morgen überraschte Niedersachsen mit dem Vorschlag, Erkundungsstopp ja, aber erst nach Abschluss einer sogenannten Sicherheitsanalyse.
Ich möchte hier einen Konsens erreichen, denn wir haben die einmalige Chance, zu einem neuen Anlauf in Sachen Endlagersuche in Deutschland zu kommen. Und diese Chance sollten wir nutzen. Deshalb habe ich diesen Vorschlag gemacht. Und der wird gerade in diesen Minuten oben diskutiert.
Seit dem vergangenen Jahr wird der Salzstock im Wendland nach 10 Jahren Pause wieder erkundet. Bis Ende 2012 sollen die Erkenntnisse zusammengefasst werden. Völlig unnötig, sagen die Grünen im Bund. Sie halten den Vorschlag aus Niedersachsen für einen faulen Kompromiss.
Man hat genügend Daten über Gorleben im Vergleich zu anderen Standorten, die noch bei Null stehen. Und wenn es ernst gemeint ist mit einer ergebnisoffenen, transparenten Endlagersuche, dann muss man diesen Baustopp in Gorleben jetzt verhängen. Denn jeder Schritt, der dort weitergemacht wird, vergrößert den Abstand zu den Standorten, von denen wir noch nichts wissen.
Mit dem Bundesumweltminister verhandeln allerdings die Grünen aus den Ländern. Einige ließen Sympathie für den Kompromissvorschlag erkennen. Doch bislang keine Lösung. Die Gorleben-Gegner werden sich damit wohl nicht zufrieden geben. Sie kommen wieder zur nächsten Verhandlungsrunde.
Der milliardenschwere Markt für Sportwetten wird in Deutschland für private Anbieter geöffnet. Nach langem Streit haben die Ministerpräsidenten von 15 der 16 Bundesländer eine Änderung des Glücksspielstaatsvertrages beschlossen. Die neue Regelung sieht 20 Lizenzen für Sportwettenanbieter vor sowie eine Spielumsatzsteuer von 5%. Schleswig-Holstein ist nicht beteiligt, da das Land bereits ein eigenes, noch liberaleres Gesetz verabschiedet hat. Die EU-Kommission muss dem neuen Staatsvertrag noch zustimmen. Wegen Geldmangels bleiben wichtige Bauvorhaben an Schienen und Straßen vorerst auf der Strecke. Bundesverkehrsminister Ramsauer plant bis 2015 Verkehrsinvestitionen von 41 Milliarden Euro und ein Viertel weniger als bislang veranschlagt. Schwerpunkt werde der Erhalt bestehender Verkehrswege sein. Neue Projekte müssten warten, etwa die Schienentrassen von Hannover nach Hamburg und Bremen oder der Ausbau des Rhein-Ruhr-Expresses.
In Berlin ist am Mittag der gesamte S-Bahn-Verkehr für mehr als 3 Stunden zusammengebrochen. Grund war ein Stromausfall im zentralen Stellwerk Halensee. Nach Angaben der Bahn hatten Bauarbeiter einen Kurzschluss ausgelöst. Tausende Fahrgäste steckten in den Waggons fest, viele mussten Züge über die Gleise verlassen. Auch der Regional- und Fernverkehr war betroffen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 16. Dezember.
Von Frankreich braust ein Orkantief heran. Es bestehen Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes. Neben schwerem Sturm gibt es kräftige Regenfälle, zum Teil auch Schnee. Dahinter folgt deutlich kältere Luft und der Schnee fällt dann teilweise bis ins Flachland. Von Südwesten breitet sich heute Nacht kräftiger Regen aus, im Bergland schneit es. Auch am Tag regnet es zum Teil kräftig. Im Bergland sind bei Schneefall gefährliche Verwehungen und Schneebruch möglich. Es muss vielerorts mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. In der Nordwesthälfte später Schauer, teils mit Regen, teils mit Graupel oder Schnee, der örtlich bis in die Niederungen fällt. Das Ganze bei schwerem Sturm, der auf den Bergen und zum Teil auch im Flachland Orkanstärke erreicht. Am stärksten betroffen ist die Südhälfte Deutschlands. Heute Nacht 2 bis 6 Grad, im Südosten Werte um den Gefrierpunkt. Morgen im Harz 2, sonst 3 bis 10, am Oberrhein bis 11 Grad. Am Wochenende wechselhaft und in der kälteren Luft fällt teilweise bis in die Niederungen Schnee, hier und da Gewitter, im Norden noch windig. Mit Sonne, Wolken und Schneeschauern geht es dann auch in die neue Woche.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr. Darin keine reine Privatsache, das öffentliche Bedauern des Bundespräsidenten und die Krise der Energiekonzerne. Fragen von Susanne Holst an E.ON-Chef Johannes Theissen.